Guten Tag, wir, die Intersectoral School of Governance Baden-Württemberg, kurz die ISOG-BW, begrüßen Sie ganz herzlich zu unserem aktuellen Podcast in der Reihe Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft im Gespräch. Heute stellen wir die Frage, braucht die Wirtschaft Staat und Zivilgesellschaft in der Corona-Krise? Wir möchten also heute mal ganz explizit in ein Unternehmen gucken und schauen, wie stellt sich die Situation eigentlich im Augenblick dar. Und deswegen freue ich mich ganz besonders darüber, Frau Ariane Wilikonski begrüßen zu dürfen. Frau Wilikonski leitet als Diplom-Sprecherzieherin und Sprachtherapeutin einen Familienbetrieb, das FON-Institut, das mit mehreren Außenstellen in Baden-Württemberg und knapp 50 Mitarbeiterinnen Angebote rund um das Thema Sprache und Stimme macht. Mein Name ist Monika Gonse. Ich habe die Leitung der ISOG-BW inne und eine Professur für intersektorale Studien an der DHBW. Frau Wilikonski, hallo.
Hallo, Frau Gonser.
Sie leiten einen Familienbetrieb, da bieten Sie unter anderem Workshops, Einzeltrainings und Therapieangebote an, wenn ich das richtig verstanden habe, die sich um das Thema Sprache und Stimme drehen. Und das natürlich, würde ich jetzt mal als Laien vermuten, wo das Thema Kommunikation und auch Präsenz ein ganz wichtiges ist. Wie sahen der März und der April für Sie aus?
Also das war wirklich das Krasseste, was ich in meinem ganzen Leben erleben durfte. Also es war so, dass unser Unternehmen ist auf unterschiedliche Säulen gestützt und ich habe mich daher unglaublich in Sicherheit gewogen. Wir haben keinen einzelnen starken Auftraggeber, sondern wir haben ganz viele verschiedene Bereiche und ganz viele verschiedene Einnahmequellen. Und mir war sicher, dass mir gar nichts passieren kann oder dass uns gar nichts passieren kann, weil ich gedacht habe, okay, da brechen vielleicht Teile weg, aber dann werden andere Teile das immer auffangen können. Und für mich ist so ein krasser Augenblick der 17. März gewesen. Da saß ich am Rechner und ich mache meine Termine nicht selber. Ich habe in den Rechner geguckt und wollte gucken, wer da so kommt. Und dann wurde mein Kalender schlagartig leer und ich stand wie, ich war wie erstarrt, saß ich davor und dann war innerhalb von 2 Stunden der Rechner leer und eben nicht nur meiner, sondern der von 48 Mitarbeitern mit. Und mir war klar, okay, ich zahle Gehälter, die werden mir jetzt 4 Wochen, kann ich die zahlen und dann sind wir tot. Und damit hatte ich mich nie vorher auseinandergesetzt. Also wie gesagt, ich habe mich extrem in Sicherheit gewogen und dann war das für mich wirklich, also es war für mich schrecklich, war erstarrt. Ich bin auch aus dieser Schockstarre erst nach etwa 7 Tagen wieder rausgekommen, weil eben da auch viel dran hängt. Sie haben ja gesagt, wir sind ein Familienunternehmen. Ich habe nicht nur die Verantwortung für die Mitarbeiter, sondern ich habe auch noch 2 Kinder im Unternehmen, wovon eine wiederum 3 Kinder hat. Das heißt, es leben Familien und eben Mitarbeiter, die sich auch natürlich auf mich verlassen haben. Ich habe sogar in der Stellenausschreibung steht drin, ein absolut sicherer Arbeitsplatz. Ja, und dann war eben plötzlich alles weg. Es hat uns den Boden unter den Füßen weggezogen. Und mir war klar, wir sind ruiniert und wir werden es nicht auffangen können und ich habe eine Verantwortung, die ich nicht mehr tragen kann und das war schlimm.
Das glaube ich. Sie haben ja gesagt, Sie waren erstmal eine Woche gut in der Schockstarre.
Ja.
Wie ist der Schritt nach draußen? Ist Ihnen irgendwann eine erste Idee gekommen, was jetzt zu tun ist? Ja. Kam eine Anregung von außen?
Nee, ich bin jemand, der unglaublich aktiv eigentlich ist. Deswegen kannte ich sowas noch überhaupt nicht. Und ich habe dann mich hingesetzt, habe sofort ein Video gemacht an meine Berufsgruppe und habe angeleiert, dass wir im Bereich Therapie, das ist bei uns der größte Sektor, Videotherapie machen sollen. Ich hatte dann ganz starken Gegenwind von den Kollegen, weil die gesagt haben, wenn wir Online-Therapie anbieten, dann ruiniert das unseren Beruf, das wird eine Billigleistung und da hatte ich überhaupt keine Fürsprecher, aber dann hatte ich zum Glück eine Verbandsvorsitzende, hat sich an mich gewandt. Und wir haben gemeinsam dann geredet und die hat das in die Politik getragen. Und letztlich haben wir dann an einem Freitag drauf erfahren, dass wir Teletherapie machen dürfen. Und dann haben bei uns am Montag bereits die ersten Therapien stattgefunden. Das ist unglaublich krass, weil wenn man so einen, ich nenne das mal einen Transformationsprozess, wenn wir das normal vorgehabt hätten, dann wäre das ein Prozess gewesen von etwa 2 Jahren, würde ich denken. Also wir hätten uns überlegt, wie können wir es etablieren, wie machen wir Schulungen, für welche Störungsbilder ist das geeignet, welche Technik brauchen wir, woher kommt die Technik, was ist die beste Technik, dann hätten wir die Mitarbeiter vorbereitet und vielleicht ein Grüppchen gegründet, was sich damit besonders auskennt, hätten Konzepte erstellt und so weiter. Also ich rechne mit einem Prozess von 2 Jahren und wir haben es eben innerhalb von Stunden gemacht und mit eben wenig Technik, mit Handys und ja, so wie es halt ging. Und da war es eben schön, nicht auf Vorschriften zurückgreifen zu müssen, sondern einfach machen zu dürfen. Wir hatten kurzfristig einfach die Möglichkeit zu improvisieren. Und die haben wir gebraucht. Wenn der Staat da starke Vorschriften gemacht hätte, hätten wir diesen Staat nicht machen können. Ne? Wenn wir da datenschutzkonform zum Beispiel hätten arbeiten müssen, erstmal, dann wäre es schon wieder nicht gegangen. Wir haben dann improvisiert und haben es auf die Beine gestellt. Und letztlich bin ich unfassbar glücklich, sagen zu können, wir haben es sogar ohne Kurzarbeit letztlich geschafft. Aber ich bin 1 Jahr gealtert.
Wow, das glaube ich, das klingt nach dem absoluten Höllenritt, den Sie da durchlebt haben. Ja,
ich habe dann immer Kolleginnen und Freunde gehabt, die haben gesagt, ach, es ist alles so entschleunigt. Und ich kam mir vor wie in so einer Zentrifuge, mich herumschleudert. Ich konnte nicht schlafen. Und dann war ja auch jeder Tag anders. Also dann hieß es, ein Heim macht zu, das andere macht auf. Dann hieß es, wir brauchen die Masken, dann brauchen wir dort andere Masken. Dann dürfen wir arbeiten, dürfen wir nicht. Sind wir systemrelevant, sind wir nicht systemrelevant? Das war so jeder Tag hat Neuigkeiten gebracht und man hat jeden Tag wieder von vorne angefangen und so letztlich geht's im Grunde noch aktuell immer noch so.
Das ist jetzt meine nächste Frage. Sind Sie noch im Ausnahmezustand? Sind Sie in der Normalität zurück? Sind Sie in einer neuen Normalität? Wie würden Sie das beschreiben?
Sowohl als auch. Also wir sind, es hat uns in die Zukunft gebeamt. Das kann ich nicht sagen. Und ich würde nicht mehr zurück wollen. Es gab so viele positive Dinge, die sich daraus ergeben haben, die ich auch weiterhin nutzen möchte. Also online zu arbeiten in meinen Bereichen war eher die Ausnahme. Und jetzt haben wir es zu schätzen gewusst und kämpfen jetzt im Moment wieder neu drum, dass wir es behalten dürfen. Man hat uns nämlich das aktuell nun wieder weggenommen. Also wir dürfen wieder nicht therapeutisch online arbeiten seit dem 30.06. Und das ist auch wieder fatal und falsch, denn wir haben natürlich noch Patienten, die sehr ängstlich sind oder auch noch immer besteht ja auch das Risiko für viele Patienten. Wir arbeiten ja auch mit Menschen, die noch Risikogruppe sind und das ist alles nicht einfach. Wir wollen nicht ins Alte zurück. Wir sind immer noch am Rödeln jeden Tag und wir haben viel gewonnen, viel verloren und irgendwie überleben wir.
Ja, also mein Respekt. Sie haben ja erwähnt, dass Sie dass es Unterstützung gab, auch von Verbandsseite, die ja also als Interessenvertreter, Vertreterinnen der Zivilgesellschaft auch zuzuordnen sind. Sie haben am Anfang, bevor wir mit der Aufnahme begonnen haben, erwähnt, manchmal ist es auch gar nicht schlecht, man kriegt nicht so viel von einem Sektor mit. Wie haben Sie denn jetzt Staat und Zivilgesellschaft, also öffentliche Verwaltung, Gesetzgebung als Staat und Zivilgesellschaft erlebt? Gibt es da so die Rolle des Einschränkenden und des Unterstützenden oder war das ganz unterschiedlich?
Ja, also auch das sehr ambivalent. Also diese ständig wechselnden Vorschriften waren für uns ein Albtraum. Denn wir konnten gar nicht immer den Vorschriften so gerecht werden. Ich habe dann das Gefühl gehabt, ich muss hier meine eigene Gerechtigkeit finden und bin eigentlich letztlich ein Verbrecher und habe die Wahl zwischen Pest und Cholera und habe mich dann einfach immer nur fürs Überleben entschieden und habe dann für mich eben Entscheidungen getroffen, wo ich dachte, oh Gott, sind die jetzt richtig, sind die falsch? Darf ich meine Mitarbeiter arbeiten lassen? Kann ich das mit meinem Gewissen vereinbaren? Wie kommuniziere ich das denen? Also da habe ich die Einschränkungen und die Vorschriften habe ich als grauenvoll empfunden. Auf der anderen Seite sind wir unter den Rettungsschirm gefallen und das hat uns natürlich auch im wahrsten Sinne des Wortes gerettet. Aber das wusste ich zu vielen Momenten eben nicht. Hm? Kriegen wir den, kriegen wir nicht, was kriegen wir, wie viel wird es sein, wird es genug sein und all diese Aufregung. Das heißt, auf der einen Seite ist da ganz viel Dankbarkeit, auf der anderen Seite muss ich auch sagen, die Vorschriften, die hätte man mit uns absprechen müssen. Also da gibt es was ganz Banales. Wir wissen immer noch nicht, ob wir hier in einer logopädischen Praxis Masken tragen müssen oder nicht. Das hat man uns einfach nicht gesagt. Wir haben dann aus Not Masken gebastelt aus Klarsichtfolien. Einfach nur, damit wir arbeiten können, Not macht erfinderisch. Ne? Aber das ist auch dieses Gesetz habe ich dann erfunden. So, Leute, wir müssen mit Masken aus Klarsichtfolien arbeiten.
Mhm. Sie sind ja auch, Sie haben es ja erwähnt, Sie sind Mitglied in einem, ich nehme mal an, das ist ein Berufsverband. Es gibt ja durchaus auch immer etablierte Wege, wie die Kommunikation zum Beispiel zwischen Unternehmen, zwischen den verbandlichen Vertretungen, dem Staat aussieht. Würden Sie sagen, es hat da an Kommunikationswegen gefehlt tatsächlich? Da fehlt eine Linie, die muss man noch einrichten? Oder war einfach das Ausmaß des Nichterwartens das Problem, warum die Kommunikation nicht stattgefunden hat?
Es gab ganz viel Kommunikation. Mein Gefühl war, niemand weiß es wirklich. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, die Politik weiß es selber auch nicht. Also niemand wusste, was richtig und was falsch ist. Und deswegen hat man sich so entlang gehangelt. Und dann kam eben jeden Tag eine neue Vorschrift. Wahrscheinlich hat man dann sich wieder irgendwie mit anderen Menschen abgestimmt und das nochmal nachjustiert. Und man konnte es eben nicht absehen. Und deswegen ist ja auch immer noch Veränderung da. Ich war eher über Reiz überflutet an Informationen und hätte mir zu diesem Zeitpunkt einfach gewünscht, machen zu dürfen und mit meinem Gewissen und mit meinem Team das abklären zu können und nicht immer noch, was darf ich nicht, überlegen zu müssen. Zum Beispiel auch, wen darf man treffen oder nicht. Wir sind in einem Familienunternehmen. Wenn wir weiterarbeiten, mussten wir uns treffen. Und jetzt ist Sprechen auch etwas, das funktioniert nicht ohne Mundbild. Und das sind so viele, viele Aspekte, die ich dachte, die kann auch niemand für mich jetzt entscheiden, sondern die muss ich jetzt irgendwie für mich entscheiden dürfen. Und ja, also ich war eher, das war eher zu viel Information. Ich habe dann für mich entschieden, die Informationen immer des Tages zu sammeln und habe dann mein Team über WhatsApp immer jeden Morgen mit einer kleinen Videobotschaft informiert, sodass eben mein Team zumindest mal wusste, was wir jetzt entschieden haben, damit die ein bisschen Klarheit haben, was aber auch jeden Tag eben anders war.
Das ist ja uns inzwischen allen bewusst, dass wir da noch lange nicht durch sind und dass auch keiner weiß, was da jetzt noch kommen wird. Thema zweite Welle, Thema überhaupt der Pandemiefall mal als realistisches Katastrophenszenario. Was würden Sie sich denn wünschen jetzt, auch durchaus für das nächste Jahr, aber auch in generell, wie könnte die Kommunikation, das Zusammenspiel, das Freiraum geben, das Einschränken besser funktionieren für die kommenden Monate? Haben Sie da ein Bild vor Augen, einen Wunsch?
Ja, ich würde mich da gern an Winfried Kretschmanns Idee, die Politik des Gehörtwerdens anschließen, denn würde man einfach mir zuhören, so wie das jetzt Sie gerade machen, dann würde man vielleicht auch mehr verstehen, was jetzt eine Einrichtung wie unsere braucht und wie man das dann gut löst. Denn es betrifft ja auch unfassbar viele Menschen, die bei uns dranhängen, Patienten und Klienten. Und also deswegen würde ich mir wünschen, ich würde mehr gehört werden.
Ja, Sie haben ja ganz beeindruckend beschrieben, was für eine Zeit der kurzen Starre da Mitte März für Sie auch erstmal eingetreten ist, haben aber auch gezeigt, wie schnell, auch wie unerwartet schnell, sie dann in einen neuen Modus gekommen sind, über Online-Angebote, über Neudenken, was machen wir eigentlich. Und so wird ja auch Corona immer wieder diskutiert, auch durchaus als einen Auslöser für Innovationen. Hat sich das bei Ihnen in Ihrem, ich sage jetzt mal, Geschäftsbereich auch so ergeben?
Absolut, wir konnten einen komplett neuen Geschäftszweig aufbauen, indem wir Schulungen gemacht haben, wie man sich professionell vor der Kamera zeigt im Homeoffice. Denn wir hatten auf einmal die Firmen, die ihre Trainings nicht mehr live mit uns machen wollten, haben die dann online gemacht und haben dann das Schulungsprogramm erweitert durch Training professionell sprechen vor der Kamera und haben aber dann auch ganz neue Kunden gewonnen, weil es zwei große Bereiche gab. Und zwar einmal diejenigen, die jetzt im Homeoffice arbeiten dürfen und die da professionell wirken möchten, weil sie dem Chef zeigen möchten, dass sie im Homeoffice auch professionell arbeiten können, um dann vielleicht dieses Modell auch nach Corona zu etablieren. Also der Wunsch, auch am Homeoffice zu bleiben, ist groß, wobei auch die meisten sagen, sie möchten auch ins Büro kommen, weil sie auch den Kontakt brauchen, was auch sehr schön ist eben, aber diese Flexibilität auch aus dem Homeoffice arbeiten zu können und das wirklich gut machen zu können. Das war ein neuer Geschäftsbereich, den wir aufgebaut haben und der mich auch sehr freut, denn das ist ein schönes Ziel, das zu zeigen. Und dann ist es wiederum auch so, dass die Firmen gesagt haben, wir möchten auch professionelle Arbeit machen, obwohl wir jetzt virtuell zusammenarbeiten. Und da war ein großer Punkt auch, Empathie online zu zeigen, dass man auch als hinterher, wenn wir wieder mehr aktiv miteinander zusammen sind, dass wir dann als Team auch noch funktionieren und nicht nur eben einen knappen Austausch machen, sondern eben auch da wirklich miteinander richtig virtuell positiv kommunizieren. Ich habe es dann Qualitätskommunikation genannt, also dass man auch virtuell eben zeigt, dass man Empathie hat, dass man funktioniert miteinander, Ideen auch online entwickelt. Und es ist ja so wahnsinnig viel mehr möglich, als man dachte. Wir haben ja früher eigentlich online so gearbeitet, dass wir vor dem Rechner saßen und uns da ausgetauscht haben nacheinander und jeder hat so seine Fakten mal reingetragen. Und jetzt sind das ganze Projekte, die man bearbeitet. Und das ist schon wirklich eine sehr schöne und sehr zielführende Arbeit, die letztlich, glaube ich, auch die Wirtschaft sehr viel weiterbringt. Es muss weniger gereist werden und die Arbeitsmodelle werden flexibler. Und das entspricht ja auch genau dem, was sich die Arbeitnehmer wünschen, was dann vielleicht letztlich auch dazu führt, dass die Arbeitnehmer in den Unternehmen länger bleiben.
Super, vielen Dank. Das ist doch mal ein starkes Votum, auch nochmal eine starke Rückmeldung. Vielleicht zum Abschluss eine letzte Frage. Wenn Sie jetzt Ihren Betrieb angucken, das Zusammenspiel auch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, von Teilnehmenden Ihrer Angebote, wird Ihr Betrieb nach Corona noch der gleiche sein? Oder gehen Sie da ganz anders draus hervor, als Sie reingegangen sind?
Also ein ganz, ganz großes Kompliment muss ich an unser Team weitergeben, denn die haben hier einfach weitergearbeitet. Und krass war, wir hatten noch nie so wenig Krankheitstage wie in den vergangenen 2 Monaten. Das gab es noch nie. Also wir haben eigentlich niemanden, der fehlt. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Menschen keine Kontakte hatten und weniger sich angesteckt haben. Aber letztlich war eine ganz, ganz hohe Arbeitsmoral hier und ein Kämpfen. Und es hat sich niemand vor dieser Angst auch irgendwie versteckt. Also alle haben gesagt, ist es jetzt egal, wir machen, wir kämpfen, wir tun. Und das war schön. Und dieses Verlassen, sich verlassen können auf das Team, das wird auf jeden Fall bleiben. Es wird etwas verändert haben. Letztlich glaube ich aber schon, ich bin ja Kommunikationstrainerin, ich glaube schon, dass auch die Kommunikation sich verändert hat und aus meiner Sicht nicht nur zum Guten. Also da bin ich nicht so optimistisch. Und was natürlich auch sich verändert hat, ist mein Sicherheitsgefühl. Ich bin nicht mehr so frei von Ängsten, wie ich es vorher war. Da ist der zweite Lockdown, den ich im Kopf habe. Auch die Sorge, werden die Menschen je wieder unbeschwert hier zu uns kommen, zu Seminaren? Werde ich alle Arbeitsplätze halten können? All das spürt mir natürlich weiterhin im Kopf.
Mhm. Vielen Dank für den Einblick, den wir jetzt nochmal in so ein, auch ein Familienunternehmen nehmen konnten und auch Ihr engagiertes Appell dafür, wie vielleicht für die kommenden Monate da auch nochmal eine Verbesserung in der Kommunikation zu erreichen ist. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir freuen uns, dass Sie sich auch diesen Podcast angehört haben. Wir machen nochmal auf unsere anderen Podcasts aufmerksam. Wir haben auch aus der Perspektive der öffentlichen Verwaltung, der Zivilgesellschaft nochmal geschaut, wie stellt sich denn Corona im Augenblick dar. Und wir widmen auch nochmal gesonderte Episoden der Frage, wie geht's der Kultur in Corona-Zeiten und wie sieht es aus mit Partizipation, was sich ja so ein bisschen zu dem durchgehenden Thema in allen unseren Gesprächen ergeben hat. Vielen Dank und Ihnen noch einen guten Tag.